Meine Damen und Herren, wir eröffnen die Pressekonferenz unseres Geschäftsführers.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Arne und ich machen nun weiter mit unserem Christopher Nolan und Batman-Ranking und sind beim letzten Batman-Film angekommen, The Dark Knight Rises. Aus dem Jahr 2012. Christopher Nolan, heiß erwartet, hat die meisten Erwartungen nicht erfüllen können. Viele sind der Auffassung, dass The Dark Knight sein bester, nicht nur sein bester Film sei, sondern natürlich auch sein bester Batman-Film. Arne und ich sind da ein bisschen anderer Meinung. Fangen wir mal an. Wir gehen davon aus, dass ihr alle den Film kennt, denn dieser Film mit einem gewaltigen Twist, den ich sehr gut fand, den aber von vielen Leuten als unglaubwürdig vorgehalten wurde. Wir sprechen jetzt einfach mal darüber. Die Frau, in die Bruce Wayne sich vielleicht verliebt hätte, nämlich, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, ich weiß nur, wie sie in Wirklichkeit heißt. Talia al Ghul, glaube ich. Ra's al Ghul ist ja der Vater. Wie heißt die denn noch im Film? Miranda Tate. Ja, Miranda Tate. Ja, ja. Arne, du hast wieder nicht aufgepasst. Das ist die Tochter von Liam Neeson. Sie und Bruce Wayne sind die einzigen beiden Menschen, die es aus diesem großartigen Brunnen, ich glaube, der beruht tatsächlich auf einer Comic-Erzählung, einem der tollsten inszenierten Hindernisse, die Christopher Nolan je geschaffen hat, herausschaffen. Sie und Bruce Wayne eint das. Wir sehen hier, wie heißt sie nochmal? Die auch den Oscar bekommen. Mensch. Die auch schon in Inception gespielt hat. Nee, Gyllenhaal ist ja dieses Jahr gestorben in The Dark Knight. Ja. Ah, Mann, ey. So, warte mal eben. Ich google das mal eben.
Hat den Oscar bekommen? Ja? Hat einen Oscar bekommen?
Wer?
Ja, da hattest du nicht eben gesagt, die einen Oscar bekommen hat? Schauspieler?
Ja, genau. Und zwar. Marion Cotillard, genau, die Französin.
Ja.
Was ist denn da mit uns
die
los?
Die hat einen Oscar bekommen.
Ja, aber nicht für die Rolle. Die hat es bekommen, als Piaf hat sie den Oscar bekommen. Ich habe das nur gesagt, weil ich dachte, du könntest mir dann helfen, sie zu identifizieren. Also, Marion Cotillard, ne? Sie ist also sozusagen die Schurkin. Genauso wie Matthew Modine auch für kurze Zeit als unsympath dargestellt wird. Wir haben ja schon in The Dark Knight und Batman Begins darüber gesprochen. Ein sehr, sehr gutes Cast in Christopher Nolans, in dem er Rollen mit Menschen besetzt, die man eigentlich anders in Erinnerung hat. Als Dr. Brenner würde Modine ja später in Stranger Things sowieso einen großen Unsympathen spielen. Hier tut er es erstmals. Batman wird gefragt in dem Film The Dark Knight Rises, warum trägst du die Maske? Und dann sagt Bruce Wayne, ich wollte ein Symbol schaffen. Batman konnte jeder sein. Nur es ist halt so, das stimmt halt nicht. Denn wir merken immer mehr, dass dieser Bruce Wayne so viele Möglichkeiten hat. Er schafft es ja sogar, sein Schloss 1:1 wieder aufzubauen, das im ersten Teil verbrannt ist. Es muss ja Milliarden gekostet haben. Er hat ein gigantisches Flugzeug, das The Bat heißt, mit dem er rumfliegen kann. Nein, Batman kann nicht jeder sein. Nur ein Milliardär kann das sein. Das ist ein bisschen unglaubwürdig. Auch wenn wir später im Film oder am Ende im Film mit Robin, gespielt von Joseph Gordon-Levitt oder Lewitt, jemanden haben, der mit wenig Mitteln zum Superheld werden kann.
Mhm. Ja, also dieser Film ist noch melancholischer als die früheren Filme, weil sogar der Butler Pennyworth, also Michael Caine, Wayne Vorwürfe macht und Angst hat, dass Wayne sich sozusagen in den Tod flüchtet, indem er noch einmal ins Batman-Kostüm steigt oder zurückkehrt als Batman. Und also der väterliche Freund, Förderer, Begleiter, Beschützer verlässt also Wayne und es gibt einen ernsthaften Konflikt, ähnlichen Konflikt wie einst als das Kind oder der dann Jugendliche oder der junge Mann, der die Eltern verloren hat, sich bei Pennyworth, heißt Pennyworth, oder? Ja. Erkundigt hat, warum er sich denn noch immer um ihn kümmere. Er brauche keine Fürsorge. Das alles auf Wayne Manor, wie das Anwesen der Familie heißt. Und dann sind auch diesmal, sagen wir, die Liebschaften melancholisch überschattet. Ist auch Catwoman drin, oder? Ja. Mhm. Und ich fand das Beste an den Burton-Filmen, Michelle Pfeiffer als Catwoman. Und das ist hier auch eine sehr gute Darstellung. Ich weiß die Schauspielerin nicht.
Anne Hathaway. Ja, das ist eine Frau, die sehr unbeliebt geworden ist in Hollywood. Irgendwann im Zuge der Prada-Filme, ne? Also Anne Hathaway ist sehr unbeliebt geworden. Und sie hat in vielen Interviews Ich glaube, Vanity Fair war ein Porträt von ihr, immer ihren Dank über Christopher Nolan geäußert, dass er weiter an sie geglaubt hatte. Mit dem Film ging es los. In der Stella spielt sie mit, auch in The Odyssey, der jetzt im Juli anläuft.
Aber weshalb ist sie unbeliebt geworden durch die Prada-Filme?
Ja, sie hat einen schlechten Ruf. Ja, das ist das, was man vielen Frauen vorwirft, nämlich eine Zicke zu sein. Was ja alles und nichts bedeutet. Man ist ja sofort zickig, ne? Männer sind sofort unverschämt, Frauen sind sofort zickig. Das sind die Attribute, die man sofort aufzeigt.
Naja, was heißt sofort?
Naja, nein, sofort in dem Sinne, wenn man, ich weiß es nicht, vielleicht hat sie eine Gagenforderung gemacht, die blöd war, vielleicht hat sie was, keine Ahnung, irgendwas gefordert, was Leute blöd finden. Sie gilt auf jeden Fall als kompliziert. So, und sie war eine Zeit lang, Dark Knight Rises ist von 2012, so Anfang der 10er Jahre, eine Frau, die Probleme hatte, Rollen zu finden. So, und Christopher Nolan ist ja einer der Regisseure, die an ihren Leuten festhalten, durchgängig Menschen besetzt in seinen Filmen, von denen er überzeugt ist, so wie auch Cillian Murphy durch 3 Batman-Filme geschleppt hat, obwohl er in Teil 2 und Teil 3 eine verschwindend kleine Rolle spielt, aber dann für Oppenheimer halt die Hauptrolle gemacht hat. Wir sehen Batman hier erst nach 45 Minuten, erstmals in seinem Batman-Kostüm. Vieles, was dem Film vorgeworfen wird, wie jetzt halt seine körperliche Genesung, sowohl als ihm von Bane der Rücken gebrochen wird, als auch als er am Anfang noch humpelt, wird als unglaubwürdig betrachtet. Das ist mir alles total egal. Also mit Glaubwürdigkeit muss man mir hier nicht kommen. Ich finde diesen Film sehr, sehr ergreifend, so wie du es auch gesagt hast. Ich mag beide Faustkämpfe, die er sich mit Bane liefert. Das ist natürlich eine Sache, also Tom Hardy spielt Bane, wurde für diese Rolle, er ist eigentlich nur 1,78 Meter groß, wurde in hohe Stiefel gepackt und von unten gefilmt, damit er ein bisschen voluminöser aussieht. Es ist sehr, sehr schwer, jemanden gut zu spielen, wenn der Mund permanent verdeckt ist und die Nase auch. Und ich finde, dass Tom Hardy das super macht. Ich mag, wie gesagt, die beiden Faustkämpfe, die beiden sich liefern. Die Gebrochenheit Batmans, sowohl symbolisch oder psychisch, als auch dann im Rücken selber, wird sehr, sehr gut gezeigt. Er greift Bane augenblicklich an. Ne? Als sie zum ersten Mal treffen unter der Erde, in diesem Wasserfall, in der Kanalisation, will Batman sofort für klare Tatsachen schaffen, rennt dadurch mehr oder weniger in sein Verderben. Mich hat das alles total gepackt. Es gibt ab und zu mal Vorwürfe, die man Nolan macht, dass er abkupfert bei den Filmen anderer. Da ist in gewisser Weise etwas dran. Bei Interstellar hat er ja das Prinzip der interstellaren Reise durch ein Wurmloch dadurch versucht zu erklären, indem man ein Blatt zusammenfaltet und einen Bleistift durch die Falz jagt und damit sozusagen den Raum so krümmt, um eine Reise abzukürzen. Das hat er von Event Horizon vielleicht geklaut, der auf jeden Fall älter ist. Hier ist es die Idee, die er vielleicht gestohlen hat aus Stirb langsam, jetzt erst recht oder wie der heißt, oder zumindest auf Englisch Die Hard with a Vengeance von 1995. Auch in diesem Film versammelt sich die gesamte Polizei der Stadt, was ja auch nicht realistisch ist, wenn wir mal ehrlich sind, weil immer bleiben immer welche zurück, versammelt sich die gesamte Polizei der Stadt unter der Erde und wird dann da gefangen.
Ja, sehr eindrucksvoll, sehr eindrucksvoll. Ich habe das damals, fand das auch etwas übertrieben, dass die gesamte Polizei zusammenkommt.
Das macht ja niemand.
Andererseits, Quatsch. Ja, aber so wie die Companies da dargestellt werden, die riesen Tech-Firmen und so. Das ist alles sehr eindrucksvoll zu einer Zeit, die nicht sehr verschieden von der heutigen Zeit war. Aber man hat selten so etwas Monumentales gesehen, also wie so Konferenzen, Sitzungsempfänge stattfinden, die Pressekonferenzen so. Das muss man zu inszenieren wissen. Früher hat man einfach ein paar Leute auf Stühle gesetzt und Podium und Mikrofon und dann so dreimal draufgehauen. Ne? Also, meine Damen und Herren, wir eröffnen die Pressekonferenz unseres Geschäftsführers. Ne?
Ja.
Also ich fand das eindrucksvoll. Der Film ist von 2012. Ich habe ihn, glaube ich, 2013 zum ersten Mal gesehen und nicht im Kino. Und habe ihn jetzt auch wieder sehr gern gesehen. Nicht, dass du sagst, ich wolle etwas abkürzen. Du hast wahrscheinlich noch etwas auf dem Zettel.
Ja, nicht mehr viel. Ist ja gut, wenn wir uns mal einig sind. Du hast ja schon den Börsencrash da angesprochen. 2008, der wird hier natürlich aufgegriffen. Als Bane und seine Truppe in der quasi Wall Street das Börsengebäude stürmen und einer der Leute, der dort sitzt, sagt, was wollen Sie denn hier? Wir haben hier kein Geld. Und Bane sagt, ja, warum seid ihr dann hier?
Ja.
Das ist sehr, sehr gut gemacht. Und natürlich kann man auch da sagen, Nolan folgt da zu offensichtlich einem Trend, aber warum nicht? Er hat, wie du gesagt hast, sehr monumentale Aufnahmen, die Stadionszenen, die auf mich so wirkt, als wäre sie im Gegensatz zu The Phantom Menace nicht mit digitalen Figuren aufgepeppt worden, sondern als hätte er wirklich 80.000 Leute da reingesetzt, wenn natürlich gleich die Explosion des Bodens sicherlich künstlich gewesen ist. Das hat mich ein bisschen an Black Sunday erinnert, weißt du, in 75, da wurde ja auch, da ist ja dieser Zeppelin über in Miami über das Stadion da geflogen und da hat ja dann Frankenheimer auch das gesamte Stadion mit Statisten besetzen dürfen, was ja auch die Kosten in die Höhe getrieben hat. Sowas hat Nolan ja auch gemacht, das muss riesig, muss total kompliziert gewesen sein, diese Szene überhaupt zu drehen, die ganzen Leute da reinzusetzen, Tom Hardy da sprechen zu lassen durch das Mikro, dass es geht. Überhaupt finde ich, also Nolan ist nicht unbedingt ein Action-Regisseur. Er kann sehr spannende Filme machen und Thriller machen, aber er ist nicht unbedingt so ein Set-Pieces-Regisseur, der durch Montagen eine gewisse Spannung erzeugt. Aber hier gelingt ihm das sehr, sehr gut. Ich halte das letzte Drittel des Films für das beste letzte Drittel, das Nolan jemals gedreht hat. Die Verfolgungsjagd zwischen dem vielleicht tödlich verletzten Batman und Talia al Ghul. Gleichzeitig Commissioner Gordon, der die Atombombe dingfest machen will in dem LKW, das ist schwer zu toppen. Ne? Gleichzeitig, dann will Joseph Gordon-Levitt ja noch mit den ganzen Kindern und dem Bus über die gesprengte Brücke. Also Nolan war selten besser als in diesen letzten 20 Minuten. Ich kann mich irgendwie, weiß ich nicht. Also als Marion Cotillard ihn dann mit dem Messer verletzt, es heißt ja auch irgendwann, Unschuld kann unter der Erde nicht erblühen. Sie wird zertrampelt. Damit wird ja gesagt, wer in dem Brunnen gezwungen ist, aufzuwachsen, da in Asien, in der Gesellschaft dieser Männer, die dort sind, der muss oder die muss sich dann beweisen, um dann dort bestehen zu können. Und damit war ihr Weg auch vorgezeichnet. Dass Batman derjenige ist, der Ra's al Ghul, also Liam Neeson, dann tötet, war für sie natürlich auch ein klares Zeichen der Rache. Viele reden, also das Rachesignal für sie, viele reden ja über das Ende und fragen sich, was ist jetzt mit Batman passiert? Ist er tot, ja oder nein? Wenn man sich mal No Time to Die von James Bond anguckt, da ist es ja sehr, sehr klar, dass James Bond am Ende stirbt. Es gibt auch überhaupt keine alternative Deutung. Er wird nicht irgendwie heimlich noch ins Wasser gesprungen sein. Viele zerreißen sich ja den Kopf darüber, was ist mit Batman am Ende. Und Nolan hat es ja nicht offenkundig gesagt. Es gibt Argumente, die dafür sprechen, dass Batman überlebt und etwas schlechtere Argumente, die dafür sprechen, dass er stirbt. Was dafür spricht, dass er überlebt, ist unter anderem, dass Lucius Fox die Mitteilung bekommt, dass Batman in sein Bat, mit dem er die Atombombe wegfliegt, einen Autopiloten eingebaut hat, Monate zuvor schon, was bedeutet, dass er gewusst haben oder prognostiziert haben wird, dass er irgendwas wegfliegen muss und rechtzeitig rausspringt und die Maschine weiter aufs Meer hinausfliegen würde. Dann natürlich, dass er sein Testament schon so sehr geregelt hat, das macht man nicht, wenn man nicht weiß, dass man erstochen wird von Marion Cotillard, in dem dann drinsteht, dass die Waisenkinder in sein Haus, in sein Manor rein dürfen, um daraus ein großes Waisenhaus zu machen. Und nicht zuletzt die Schlussszene mit Michael Caine, der Catwoman und Christian Bale trifft. Weiß nicht, Venedig oder Italien sind sie ja irgendwo. Und da habe ich den sehr triftigen Grund gelesen, da dies kein Film ist, der aus der Perspektive Alfreds erzählt wird, sondern also nie wirklich seine Ich-Perspektive, mit Ausnahme der Szene vor dem Grab, als er sich entschuldigt dafür, dass er nicht in der Lage gewesen ist, Bruce Wayne zu retten, ne, also ins Nichts spricht, keine Szene gibt, die wirklich aus seiner Perspektive zeigt oder seine Wahrnehmung in Frage stellt, muss das eine reale Szene sein, die passiert ist. Ich persönlich bin der Auffassung, bei allem Pessimismus, den Christopher Nolan immer hat, er lässt Batman überleben. Ich will auch einfach, dass er überlebt. Das hat Batman einfach auch verdient.
Ja, natürlich steht Batman hinter einem Baum auf dem Friedhof und beobachtet Pennyworth.
Ja, das kann Alfred. Natürlich sein. Ja. Ja. Hm. Ja. Ja, also Christian Bale übertreibt ja auch komplett. Ne? Er verabschiedet sich ja von Alfred, nur weil Michael Caine ihm ja sagt, was in dem Brief drin stand, nämlich, dass Maggie Gyllenhaal sich für Aaron Eckhart entschieden hat. Das war natürlich eine klassische Überreaktion. Aber es ist halt auch das Muster des Batman, der so verstört ist durch den zweiten Teil, durch den Joker, dass er halt zu diesen Überreaktionen neigt, wie auch beim Angriff auf Bane. Gut, ich merke schon, Arne schläft langsam ein. Ich habe zu viel monologisiert.
Nein.
Okay, dann kommen wir mal zur Bewertung. Ich halte The Dark Knight Rises für einer der drei besten Filme von Christopher Nolan. Ich kann nicht verstehen, was die ganzen Leute gegen diesen Film haben, nur weil er wieder mit Mythen, mit Fantasy arbeitet. Das, ne, also Nicht realistisch sind alle drei Filme. Ich finde, dass er die Fäden hier sehr gut zusammenzieht. Ich halte auch Bane. Na, ich weiß nicht, ob ich ihn besser finde als Ra's al Ghul, aber ich halte ihn für mindestens ebenbürtig. Und mir tut es für Tom Hardy leid, dass er unter der Fuchtel des Jokers stehen musste. Ich gebe diesem Film 5 Sterne.
Ja, ich mag die Filme auch sehr. Halte ihn für einen der besten Filme. Über Dunkirk müssen wir ja noch sprechen und werden auch über Dunkirk sprechen. Aber ja, ich kann zustimmen unter den besten 3 Nolan-Filmen und ich sage 4,5 Sterne.
Gut, dann machen wir als nächsten Nolan-Film The Prestige.
Bis bald. Vielen Dank, bis bald.